Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Hand aufs Herz, wie viele Verlängerungen des Lockdowns kann die deutsche Wirtschaft noch vertragen? Wie sind die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft in Bezug auf die Spannungen zwischen der Europäischen Union und China? Wurden auch Sie von der Fed überrascht? Wie werden sich die Leitzinsen in den USA weiterentwickeln? Wird sich der Konflikt weiter aufbauen zwischen China und den USA? Die Türkei überrascht. Erst Leitzinsen hoch, dann Zentralbanksgouverneur rausgeschmissen. Und zu guter Letzt Emerging Markets, Ende der Niedrigzinspolitik. Ja, Uli, lass uns wieder mit Deutschland anfangen. Wir leben ja aktuell in einer Zeit, in der wir immer kurzfristige Verlängerungen des Lockdowns, der Lockdowns-Maßnahmen mitbekommen. Bisher bist du ja davon ausgegangen, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Halbjahr den Turnaround schaffen wird und wir zum Jahresende ein positives BIP-Wachstum von ungefähr 4% sehen werden. Hand aufs Herz, wann ist der Zeitpunkt erreicht, dass du diese positive Einschätzung doch wieder revidierst?
Also ich würde dann über eine Revision nachdenken, Sebastian, wenn wir einen Lockdown tatsächlich ins zweite Quartal oder sogar ins zweite Halbjahr sehen würden, aufgrund von Impfschwierigkeiten oder aufgrund von Mutationen. Im Moment gehe ich immer noch davon aus, dass wir eine deutliche Erholung dann im zweiten und vor allen Dingen im dritten Quartal sehen sollten, sodass Deutschland insgesamt vielleicht nicht bei 4+, aber so irgendwie bei 3,5-4% auslaufen sollte.
Ja, jeder Monat, in dem Covid-19 weniger Menschenleben kostet, ist ja ein guter Monat. Auf der anderen Seite, wirtschaftlich betrachtet, hatten wir das gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Vielleicht kann man es in Zahlen mal messen. Was kostet uns eigentlich jeder Monat oder was kostet der Wirtschaft jeder Monat des Lockdowns?
Ja, da gehen die Schätzungen natürlich ein Stück weit auseinander. Ich glaube, die meisten reden so etwa von 4 Milliarden pro Woche. Das wären dann 16 Milliarden in etwa pro Monat, die hier verloren gehen. Es gibt Schätzungen, die gehen auch deutlich höher, aber es ist schon einiges, was verloren geht. Aber auch hier nochmal der Hinweis, den wir ja hier an dieser Stelle auch schon öfter gegeben hatten, Sebastian. Es sind natürlich insbesondere die Dienstleistungen betroffen. Die Industrie läuft ja, der Export auch einigermaßen gut. Jetzt waren die letzten Zahlen im Januar etwas schwächer, zumindest auf Jahresbasis. Aber insgesamt die Industrie trotzdem gut und das hält im Moment unser Wachstum noch da, wo es ist.
Du hast gerade gesagt, 4 Milliarden ungefähr pro Woche. Jetzt haben wir natürlich von der Europäischen Union mitbekommen, dass neue Sanktionen gegen China erlassen worden sind. Inwieweit wird das die deutsche Wirtschaft beeinflussen, vor allem, wenn wir ja auch im letzten Jahr festgestellt haben, dass China letztlich ja dazu beigetragen hat, dass sie bisher relativ gut aus der Krise gekommen sind.
Ja, China tritt sicherlich außenpolitisch zunehmend selbstbewusst auf. Man sieht das nicht nur in der asiatischen Region, wo man immer mal wieder von Grenzstreitigkeiten mit Indien im Himalaya hört, aber auch Richtung Japan. Wir haben jetzt gesehen, die Diskussion mit den USA ist auch eher nicht entschärft und Richtung Europa scheint Ähnliches möglich. Hier hat die Europäische Union jetzt auf die Konflikte mit Minderheiten, siehe Uiguren, aber auch Tibet, reagiert und erste sicherlich noch relativ schwache, aber Sanktionen erlassen. Und die spannende Frage ist, wie und ob die Volksrepublik China, die Kommunistische Partei, darauf reagiert, wie viele Schauplätze man jetzt aufmachen will, wo dann über Konflikte geredet und Konflikte eben ausgetragen werden.
Aber unterm Strich bist du für 2021 immer noch positiv eingestellt, was die Entwicklung in Deutschland angeht.
Ja, wie gesagt, wir erwarten im ersten Quartal ein Minus von 2% aufs Bruttoinlandsprodukt. Im zweiten Quartal sollte sich das schon wieder erledigen, indem wir plus 2% erwarten. Im dritten Quartal sind es dann 4, im vierten Quartal nochmal 1,5%. So kommen wir insgesamt auf diese 3,5-4%. Und das bedeutet dann natürlich nach wie vor eine Erholung. Die Industrie dürfte weniger stark davon profitieren, weil sie läuft ja ohnehin schon einigermaßen stabil, wie wir das vorhin besprochen haben. Es sind dann natürlich vor allen Dingen die heimischen Dienstleistungen und Gewerbe, die hiervon positiv betroffen sind und die dann eben zu diesem Wachstumsschub insbesondere führen sollten. Man darf nicht vergessen, dass wir auch große Fiskalprogramme um den Globus sitzen, die Sparraten extrem hoch sind. Also hier wartet eine Menge Geld darauf, ausgegeben zu werden.
Ja, du hast gerade gesagt, Wachstumsfahrt läuft recht gut. Auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, in der Eurozone, die Exporte aus der Eurozone haben im Vergleich zum Dezember 2020, im Januar 2021 um fast 3% nachgegeben. Wahrscheinlich auch ein großer Faktor, dass die Exporte nach Großbritannien weniger geworden sind aufgrund des Brexit, beziehungsweise des ersten richtigen Monats. Siehst du das auch so oder spielt Großbritannien nicht den ganz großen Faktor momentan?
Doch, Großbritannien spielt schon einen ganz gewaltigen Faktor. Die Exporte, auch die Importe sind deutlich zurückgegangen. Deutsche Exporte Richtung Großbritannien um knapp 30%, aber auch Frankreich minus 13%, Italien minus 38%. Ähnlich sieht es auch aus bei den Importen von der britischen Insel. Hier Frankreich minus 20%, Italien sogar minus 70%. Also da sieht man schon, dass Brexit und die Folgen auch indirekter Art, aber natürlich auch der Coronavirus da seine Wirkungen zeigen.
Dann muss es wahrscheinlich auch Länder geben, die so ein bisschen davon profitiert haben oder profitieren. Welche Länder, fragen wir mal so nach, importieren denn aktuell am meisten europäische Produkte und könnten nach und nach Großbritannien den Rang ablaufen als zweitwichtigster Handelspartner in der Eurozone?
Ja, wir hatten ja vorhin schon über Asien gesprochen. Das ist natürlich insbesondere Asien, was hier betroffen ist, aber auch die Exporte nach Amerika sind nach wie vor extrem hoch und gut. Hier durch die Fiskalmaßnahmen in den USA von der Administration Joe Biden sollte das eher zunehmen als abnehmen. Also wir erwarten ja ein Weltwirtschaftswachstum von 6,8% in diesem Jahr und das unterstützt dann sicherlich auch den deutschen und den europäischen Export.
Ja, lass uns mal Richtung USA gucken, weil letzte Woche ja die Sitzung der FED, der Notenbank, die doch für reichlich Überraschungen an den Märkten, glaube ich, gesorgt hat. Da kannst du ja gleich sagen, ob du auch überrascht gewesen bist. Die aber angekündigt hat, dass sie die Zinsen auf dem aktuellen Niveau für längere Zeit belassen wollen würden. Die Märkte sind eigentlich davon bislang davon ausgegangen, dass Zinserhöhungen in 2022, 2023 stattfinden werden. Die längerfristigen Renditen sind ja eher ein Ausdruck, dass die Inflation auf jeden Fall steigen wird. Die FED erwartet 2,4%. Wird die Inflation in die Bandbreite 2,5-3% von der FED akzeptiert werden? Oder glaubst du, dass sie denn doch noch einschreiten könnte?
Also die Zinsen waren in relativ kurzer Zeitraum sehr stark gestiegen in den USA. Und ich glaube, unter dem Aspekt muss man auch die Äußerungen von Jerome Powell sehen, der oder dem hier diese Zinserhöhungen, diese Zinsanstiege zunehmend offensichtlich Sorgen bereitet haben, weil sie natürlich auf die Finanzkonditionen der Unternehmen drücken. Also wie kriege ich nicht nur Kredite, sondern wie kann ich auch an den Kapitalmarkt gehen? Und ich glaube, vor dem Hintergrund hat er in den Raum gestellt, dass es bis einschließlich 2023 eben keine Zinserhöhung geben wird. Ich glaube aber, dass die FED je nach Situation da durchaus flexibel reagieren wird. Der Markt traut ihr ja auch nicht so ganz, wenn man sich anguckt, dass die langfristigen Zinsen, also 20, 30 Jahre, doch weiter nach oben tendiert sind, auch nach dieser Äußerung. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Inflationserwartungen auch dann ein Stück weit wieder gestiegen sind und der Markt diese Dinge einpreist. Ich glaube, unterm Strich guckt die FED natürlich sehr stark auf den Arbeitsmarkt. Sie sagt, dass der Arbeitsmarkt bei qualifizierter Arbeit sehr ordentlich läuft, aber dass es eben nach wie vor ein großes Problem gibt bei unqualifizierter Arbeit. Also einem großen Teil des Arbeitsmarkts, wo die FED bis zu 20% Arbeitslosigkeit nach wie vor prognostiziert. Sie sieht erhebliche Risiken, sie sieht noch einen langen Weg zur Normalisierung und das ist aus meiner Sicht der Grund, warum Jerome Powell hier so geantwortet hat. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die FED das eher flexibel handhaben wird, dass die FED im zweiten Halbjahr da doch über ein Rücklaufen des Kaufprogrammes zumindest mal diskutieren wird, was wir dann in 2022 erwarten. Und dann werden wir sehen, wie hoch wirklich die Inflation geht. Ich glaube, dass es schwer wird für die FED, hier Inflationsraten jenseits der 2,5% wirklich zu argumentieren. Also bin ich sicher, man hatte in der Vergangenheit diskutiert, so 2,3-2,5% vielleicht. Aber ich glaube, darüber hinaus wird es dann schwierig für die FED wirklich Argumente zu finden, den Zins niedrig zu lassen.
Lass uns Richtung Handelskonflikt, Handelsstreit USA-China blicken, das uns ja auch im letzten Jahr sehr stark immer begleitet hatte. Es gab jetzt das erste Treffen zwischen hochrangigen Vertretern der chinesischen Regierung mit der neuen US-Regierung und die Atmosphäre muss wohl extrem kalt gewesen sein. Ich meine, am Anfang wurde auch nicht viel erwartet, was rauskommt, aber die Stimmung muss wohl dort deutlich schlechter gewesen sein, als viele Beobachter da am Anfang damit gerechnet haben. Nehmen jetzt die Spannung zwischen China und den USA wieder zu und bedeutet das, dass die globale Weltwirtschaft darunter leiden wird?
Ja, die Spannungen nehmen ganz offensichtlich zumindest nicht ab. Man braucht auch gar nicht zu spekulieren. Der erste Teil dieses Treffens in Anchorage, Alaska, mit dem amerikanischen Außenminister und dem chinesischen Außenminister plus weiteren Top-Diplomaten. Zum Beispiel war auch der nationale Sicherheitsberater der USA mit dabei. Also dieser erste Teil wurde ja öffentlich ausgetragen und man ist sich da schon ziemlich an die Gurgel gegangen, zumindest verbal. Sehr aggressive Stimmung in Richtung Hongkong, Taiwan, Südchinesische Meer, Tibet, aber auch Uiguren hat es gegeben. Die Chinesen haben gesagt, die USA hätten einfach nicht das Recht, ihre Souveränität anzugreifen und müssten sie auf Augenhöhe behandeln. Also das war schon sehr bemerkenswert. Der weitere Teil ist dann hinter verschlossenen Türen besprochen worden. Sehr politisch, da ging es dann auch um Klima, um Afghanistan, Korea und den Iran. Da scheint man doch Schnittmengen gefunden zu haben. Aber insgesamt muss man schon sagen, beide Großmächte treten hier sehr selbstbewusst auf und sagen sich gegenseitig, was sie voneinander halten. Und das war nicht nur freundschaftlich.
Das hattest du ja auch, als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, wenn Joe Biden Präsident wird, wird sich die Stimmung Richtung China verändern, hattest du ja mal gesagt. Das glaubst du ehrlich gesagt eher nicht. Hast du damit gerechnet, dass der Druck jetzt nochmal deutlich steigt?
Nein, hatte ich nicht. Ich hatte schon gedacht, dass man versucht, hier Kompromisse zu finden. Und wenn man sich so auf offener Bühne verbal attackiert, dann halte ich das für diplomatisch zumindest mal fragwürdig. Es ist auch schwierig, auf dieser Grundlage dann wirklich zusammenzukommen. Und insofern bin ich da schon ein bisschen überrascht, mit welcher Intensität hier die Gespräche geführt worden sind. Aber ganz offensichtlich wollte Joe Biden, der ja auch im Nachhinein Anthony Blinken dafür gelobt hat, hier einen Punkt setzen, auch Richtung Donald Trump, zu sagen, wir lassen hier nicht nach, wir werden genauso unsere Punkte vertreten. Und das haben die USA eben doch sehr eindeutig gemacht.
Zusammenkommen ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wenn wir daran denken, wie in letzter Zeit die Investoren, die globalen, mit der Türkei zusammengekommen sind. Es sah ja erst so aus, als wenn da jetzt wieder ein bisschen Beruhigung reinkommt. Die Märkte wurden überrascht letzte Woche mit einem doch starken Zins, mit einer starken Zinserhöhung seitens der türkischen Zentralbank. Genauso überraschend kam dann am Wochenende die Nachricht rein, dass der türkische Zentralbankschef entlassen wurde von Erdogan und dieser einen Gefolgsmann eingesetzt hat, der entscheidender oder entschiedener Gegner einer straffen Geldpolitik ist. Wie glaubst du, wird sich die Türkei kurzfristig oder wie werden sich die Investoren kurzfristig in der Türkei verhalten? Und gehst du jetzt davon aus, dass die türkische Lira wieder auf Achterbahnfahrt geht?
Ja, ich glaube, da braucht man gar nicht Rätsel raten. Man hat das ja schon gesehen. Im frühen asiatischen Handel waren wir bei knapp minus 20%. Die Lira hat sich mittlerweile ein bisschen wieder beruhigt, aber die negativen Zeichen sind immer noch sehr erheblich. Und insofern ist die Wirkung schon vorhanden. So sehr man in der letzten Woche von Hoffnung gesprochen hat, dass man jetzt zu einer normaleren Wirtschaftspolitik zurückkehren kann, weil ja nicht nur die Zinsen angehoben werden oder wurden bei einer Inflation von knapp 16%, sondern weil Präsident Erdogan auch verschiedene Reformen angedeutet hat. Da ging es um eine Stärkung der Exporte, da ging es um den Mittelstand, da ging es um die Staatsfinanzen, aber auch die Kopplung der Löhne von Staatsbediensteten an die Inflation. Also das waren sicherlich richtige Maßnahmen, die dort angedeutet, immer noch sehr konkret, aber immerhin in die richtige Richtung. Daraufhin haben nicht nur die Märkte, sondern auch einige Ratingagenturen sich positiv gedreht. Und dann kam tatsächlich der Knall am Wochenende mit der Entlassung des nun dritten Notenbankgouverneurs innerhalb der letzten Monate. Offensichtlich hat Erdogan ja zuerst stillgehalten, nachdem der, jetzt muss man ja sagen, bisherige Notenbankgouverneur Akbal den Leitzins um fast 9% seit November angehoben hatte, zuletzt eben um die 2%. Erdogan vertritt ja die Ansicht, dass man hohe Inflation nicht mit hohen, sondern mit niedrigen Zinsen bekämpft. Und das hat er dann eben auch nochmal zum Ausdruck gebracht am Wochenende mit der Entlassung des Notenbankgouverneurs. Man darf gespannt sein, in welche Richtung es nun geht. Wie gesagt, die Inflation ist mit knapp 16% schon sehr knackig. Und wenn man nicht dagegen steuert, dann wird das Vertrauen natürlich in die türkische Lira, in die türkische Wirtschaftspolitik darunter eher leiden, als dass sie wirklich förderlich ist.
Ja, wie gerade besprochen, die türkische Zentralbank hat letzte Woche den Leitzins angehoben. Die Frage ist, wie es dort weitergeht. Aber es haben ja noch andere Zentralbanken massiv teilweise ihre Leitzinsen erhöht, unter anderem auch die brasilianische Zentralbank. Ist das jetzt ein Zeichen, dass vor allem in den Emerging Markets Ländern das Ende der Niedrigzinspolitik eingeläutet wird?
Das würde ich per se nicht sagen, Sebastian. Wir haben tatsächlich überraschenderweise in Brasilien einen Anstieg der sogenannten Selic Rate um 75 Basispunkte gesehen, also 0,75%. Erwartet worden war 0,5%. Allerdings von niedrigstem Niveau, von einem All-Time-High von 2% aus. Die Gründe liegen im brasilianischen Real, aber auch in den Rohstoffpreisen. Und da sind wir natürlich sehr schnell dann bei den Kandidaten, wer denn sonst noch betroffen ist. Über die Türkei hatten wir schon gesprochen, Russland, Brasilien, Südafrika, Nigeria. Dort könnten weitere Zinserhöhungen drohen. In Anführungsstrichen der IMF, und deswegen sage ich drohen, hat davor gewarnt, hier den Stimulus zu schnell zu entfernen. Aber insgesamt muss man natürlich auf die amerikanische Notenbank gucken, denn wenn die anfängt, und wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass das noch nicht der Fall ist, aber wenn die anfängt, die Zinsen zu erhöhen, dann werden die Emerging Markets nachziehen müssen, um keinen Verfall ihrer Währungen zuzulassen, und dann wird das sicherlich eine breitere Basis treffen als im Moment, wo doch überwiegend die Rohstoffländer davon betroffen sind.
Ja, Uli, vielen Dank. Ich glaube, es liegen jetzt wirklich spannende Tage hinter uns. Es werden auch noch ganz viele spannende Tage vor uns liegen. Du hast am Anfang das angesprochen mit der deutschen Wirtschaft. Immer noch recht positiv. Trotzdem müssen wir jetzt abwarten, wie sich das Verhältnis der Europäischen Union zu China entwickelt, der Amerikaner zu China entwickelt. Und natürlich auch weiterhin die Frage, wie wird es in der Türkei weitergehen? Es gibt also viele, viele Sachen, die auch in nächster Zeit durchaus zu beachten sind. Vielen Dank.